Übrigens ist es auch ein Symptom und Zeichen der Sucht, wenn wir sie verharmlosen oder schönreden, um nicht mit ihr konfrontiert zu werden, antwortete Paul knapp. Und bevor ich noch genauer darüber nachdenken konnte, ob sich Adrian wohl in die Arbeit flüchtete, um sich nicht seinen eigenen Gefühlen stellen zu müssen, ging der Schlagabtausch bereits weiter.
»Trifft definitiv auf Adrian zu«, bestätigte Charlie und blickte zu ihm. »Seit du von Valentina getrennt bist, machst du gar nichts anderes mehr. Egal, wann ich dich anrufe, arbeitest du. Als gäbe es nichts anderes als Arbeit, Arbeit, Arbeit.«
Fast jede Form von Sucht ist der Versuch, vor dem Schmerz zu flüchten, den wir nicht fühlen wollen, erklärte Paul. Und Adrian sah auf die Brotkrümel vor sich, als ginge ihn das rein gar nichts an. Und das führt dann nur zu noch mehr Schmerz, schien zumindest James sich wiederzuerkennen.
Also ich habe keine Schmerzen, wenn ich arbeite, winkte Adrian ab.
Das glaube ich dir. Paul blickte Adrian tief in die Augen. Aber wie sieht es aus, wenn du nicht arbeitest? Er zog seine rechte Augenbraue hoch. Kann es sein, dass du dich dann leer fühlst? Als hättest du keinen Auftrag mehr?
Adrian sagte kein Wort mehr.
Kein Mensch fühlt sich schlecht, wenn er sich einen kurzfristigen Kick holt oder sich mit etwas betäubt, fuhr Paul fort. Unser Gehirn liebt rasche Belohnung. Das ist überhaupt erst der Grund, warum wir zu diesen Mitteln greifen. Niemand würde diese Dinge tun, würden sie sich nicht gut anfühlen. Sie alle setzen Dopamin in unserem Gehirn frei und lösen dabei ein Glücksgefühl aus, das bis zur Euphorie führen kann. Das fühlt sich natürlich fantastisch an. Und wer möchte sich nicht fantastisch fühlen? Das ist nachvollziehbar. Schwierig wird es dann, wenn wir diese Dinge missbrauchen und tun müssen, weil wir uns ohne sie nicht gut fühlen. Oder aber, wenn sie uns Erleichterung bringen, weil wir uns sonst nur noch schwer fühlen und sie brauchen, um vor unserem Schmerz zu flüchten. Dann bringen sie keine Freude mehr, sondern sehr viel Leid. Der Schmerz wird dadurch nur noch stärker im Hintergrund und wir brauchen dann immer mehr, um ihn zu betäuben. Der Dopaminkick im Gehirn will sich nach einer Zeit nicht mehr so recht einstellen. Und irgendwann hat man dann zwei Probleme. Zu dem Schmerz und den dunklen Gedanken, die man schon vorher hatte, kommt dann der Drang der ständigen Wiederholung von etwas, das sich anfänglich zwar gut angefühlt hat, aber irgendwann zur Sucht wurde und einen ebenfalls anschreit und nie ganz gestillt werden kann.
Paul blickte zu James.
Kannst du sagen, was du während dieser Exzesse gefühlt hast?
James sah ihn an und überlegte.
Ich würde sagen, ich habe mich berauscht gefühlt und beruhigt. Ich glaube, das trifft es am ehesten.
Ein vermeintlicher Glücksrausch, der den Lärm für kurze Zeit verstummen hat lassen. Und du selbst? Wer warst du, während du getrunken hast?
Wie, wer war ich?
Vielleicht hast du dich selbst auch anders gefühlt.
Ach so, ja. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich irgendwie stärker.
Und wie war dieser starke James?
James überlegte wieder und sah beschämt rein.
Ich glaube, er war zum ersten Mal etwas wert, sagte er und schluckte.
Paul nickte. Ich verstehe. Er machte eine kurze Pause.
Was dich vielleicht beruhigt, auch damit bist du nicht allein. Ganz viele Menschen wünschen sich dieses Gefühl. Und das hat dir der Alkohol kurzfristig gegeben. Du hast deinen Wert gefühlt, wenn auch nur für kurze Zeit, bis du dich anschließend wahrscheinlich noch wertloser gefühlt hast als zuvor.
James nickte.
Danach kamen zu dem Gefühl der Wertlosigkeit wahrscheinlich auch noch Scham und Schuldgefühle, vermutete Paul, und James nickte wieder. Eine wichtige Frage, die ihr euch oder anderen bei jeglicher Art von Sucht stellen könnt, ist nicht, warum die Sucht, sondern warum der Schmerz? Und woher kommt er?
Okay, that's mind-blowing, stieß James aus. Und woher kommt er?
Wiederholte er die Frage.
Er kommt in den meisten Fällen von einer alten Verletzung. Aber vor allem kommt er von der Geschichte, die wir uns über diese Verletzung erzählen. Solange sie unaufgearbeitet in euch schlummert, führt sie immer wieder zu innerem Lärm im Kopf. Egal wie groß oder klein das Ausmaß der negativen Erfahrung war, die euch einmal innerlich erschüttert hat, sie hat in der Vergangenheit Spuren in eurem Gehirn und eurem Körper hinterlassen. Euer Gehirn wurde dabei mit Stresshormonen durchflutet und hat damit eine völlige Überhitzung des Systems verursacht. Die Verletzung hat sich also förmlich in euch eingebrannt und entweder zu Erinnerungslücken oder zu belastenden, immer wiederkehrenden, intensiven Erinnerungen geführt, die Überreizung oder ständige Trigger auslösen können. Das fühlt sich dann nach genau diesem unerträglichen Lärm an, den James beschrieben hat. Wenn andere Menschen also manchmal lapidar davon sprechen, man solle einfach mal positiv denken und alles hinter sich lassen, ist das eben gar nicht so einfach, weil sowohl unser Gehirn als auch unser Körper diesen alten Schmerz gespeichert haben. Manchmal wird er nur durch einen einzigen Trigger ausgelöst. Er kann sich aber auch wie ein permanentes, lautes Rauschen im Hintergrund anfühlen. Unser Gehirn will uns damit vor erneutem Schmerz schützen. Daher schlägt es immer wieder an, um uns zu warnen. Und genau damit erzeugt es wieder Schmerz, den wir dann gerne verdrängen, wegdrücken, überspielen, betäuben oder manchmal auch wie eine Mumie eingipsen, in der wir erstarren und gar nichts mehr machen, weil wir Angst haben, wieder verletzt zu werden.
»Ich frag mich, von wem du gerade gesprochen hast«, wollte Adrian wissen.
»Oder von wem nicht«, erwiderte Rebecca.
»Wie fühlt es sich denn an in einem solchen Ganzkörpergips?«, fragte Paul in die Runde.
»Bewegungsunfähig«, antwortete Rebecca sofort.
»Völlig erstarrt«, sagte Cleo gleich darauf.
»Einsam und verlassen«, fügte Sarah hinzu.
»Dunkel und irgendwie taub«, meinte James.
»Tot?«
Charlie sah Paul erschrocken an, als hätte sie gerade etwas begriffen.
Paul nickte.
Zur Mumifizierung hat man früher Materialien wie Gips, Wachs, Lehm oder Harz verwendet, um unsere Körper vor der Verwesung zu schützen. Wie Charlie gerade richtig bemerkt hat, ging es dabei darum, verweste Leichen zu konservieren. Die gedankliche Verbindung mit dem Tod trifft daher auch im übertragenen Sinn zu. Wenn wir uns um jeden Preis vor Schmerz schützen wollen, erhalten wir ihn als Leiche aus der Vergangenheit am Leben. Und das fühlt sich alles andere als lebendig an, sondern bewegungsunfähig, erstarrt, einsam, verlassen und auch taub. Also genau so, wie ihr es beschrieben habt. Wenn ihr euch während eures Lebens mumifiziert, spürt ihr dann aber keine Lebendigkeit und Freiheit mehr, weil ihr sie euch durch die harten Bandagen nehmt. Und selbst wenn es euch juckt und ihr wieder in die Leichtigkeit kommen wollt, ist das schwer. Ihr seid nicht mehr flexibel.